Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu unserer Folge Leinwandgeflüster. Heute habe ich mit mir den Philipp im Studio.
Moin.
Und dann den Philipp zugeschaltet aus Leipzig.
Hallo.
Also es wird ein bisschen lustig heute, die beiden auseinanderzuhalten, aber ich glaube, wir kriegen das hin.
Ist nicht das erste Mal.
Das ist nicht das erste Mal. Genau, und unser Thema heute ist Coming of Age. Ein Thema, was dir, Leipzig Philipp, ja besonders am Herzen liegt. Magst du erstmal erzählen, was für dich Coming of Age überhaupt ist?
Für mich ist Coming of Age, wenn ich das einfach mal übersetzen würde, wäre das das Erwachsenwerden. Und ich weiß gar nicht, warum ich auch so eine Faszination für dieses Genre habe. Das geht, glaube ich, los, weil ich auch ein sehr melancholischer und nostalgischer Mensch bin und auch immer sehr so an der Schulzeit gehangen habe und ich mich halt richtig gut mit diesen Sachen identifizieren konnte. Und deswegen war das für mich so das Filmgenre. Das hat sich ein bisschen geändert, da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber das würde ich einfach so übersetzen, man beobachtet größtenteils Jugendliche, es müssen nicht nur Jugendliche sein, das werden wir wahrscheinlich heute erfahren. Wir haben einen Film dabei, der sich nicht um Jugendliche dreht, aber trotzdem ein Coming-of-Age-Film ist. Genau, aber grundsätzlich für mich, erste Assoziation, Coming of Age, junge Menschen, Alltagsprobleme, genau. Was ist für dich Coming of Age, Sarah?
Ja, also das deckt sich, denke ich, relativ halt auch, dass es vor allem um junge Menschen und deren Leben geht. Aber für mich ist auch noch so dieser Schlüsselpunkt die Beziehungen zwischen denen, also so zwischen deren Peers, so wie man halt miteinander aufwächst und wie die Freunde, die gleichaltrigen Freunde so das Leben und die Einstellungen und sowas bestimmen. Und wie man mit denen eben zusammen heranwächst. Was denkst du, Philipp?
Ich habe da, glaube ich, gar nicht so eine elaborierte Meinung zu. Also das, was in meinem Kopf immer aufgeploppt ist, wenn ich an Coming of Age gedacht habe, war schon irgendwie, okay, es spielt in der Highschool, es muss in den USA spielen, da führt kein Weg dran vorbei. und das ist meistens irgendwie so ein oder zwei edgy Teenager, die irgendwie Außenseiter sind, aber gleichzeitig irgendwie doch insgeheim auch viel cooler sind als alle anderen. Und viel intelligenter und die anderen sind alle komplette Vollidioten und interessieren sich nur für Drogen und Party und Vögeln und was weiß ich. Ja, ich weiß gar nicht, worauf es am Ende hinauslaufen soll. Aber es ist immer natürlich eine Entwicklungsgeschichte, ne? Also ich glaube, es kommt ja so von diesem klassischen Bildungsroman irgendwie, um das jetzt mal so ein bisschen literaturgeschichtlich einzuordnen. So Goethe, Novalis und so, wo ein junger Mensch am Anfang eines Weges steht und im Laufe der Geschichte eine Entwicklung durchmacht.
Ja. Genau, und wir haben auch ein ziemlich breites Spektrum an Sachen, die man unter Coming of Age fassen kann heute, würde ich sagen. Weil wir haben nämlich sowohl welche aus dem, ich weiß gar nicht, bei George Washington, was ist denn so das Alter, so ab 12 vielleicht?
Boah, ich glaube, ich würde so sagen, ja, so ab 12, 13, 14 so, ja.
Genau, so in dem Alter, dann haben wir Highschool-Alter und dann auch noch, Philipp, bei dir junge Erwachsene. Und vielleicht kannst du da gleich mal mit deinem Film einsteigen und uns erzählen, was du heute mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich für den Film Reprise, der deutsche Titel lautet Auf Anfang, entschieden. Das ist ein Film von Joachim Trier aus dem Jahr 2005. Ich glaube, in Deutschland kam er sogar 2007 erst in die Kinos. Aber es ist auch egal. Er ist auf jeden Fall schon über 10 Jahre alt. Ist der erste Teil der sogenannten Oslo-Trilogie. Und viele werden wahrscheinlich den Namen Joachim Trier seit diesem Jahr möglicherweise auch kennen, weil er in diesem Jahr mit dem Film Der schlimmste Mensch der Welt in die Kinos kam. Und ich weiß nicht, ob für Furore gesorgt hat, aber es war auf jeden Fall ein recht beliebter Film. Also ich arbeite selber in einem Kino und habe auf jeden Fall miterlebt, dass der Film sehr gerne besucht wurde. Und ich habe mich selber auch riesig auf den Film gefreut, weil ich die beiden Vorgänger eben auch schon geguckt hatte, eben auch unter anderem Auf Anfang. Und ja, diese Oslo-Trilogie hängt nicht inhaltlich unbedingt zusammen. Also es sind keine wiederkehrenden Charaktere. Ein wiederkehrender Schauspieler, der in jedem Film mitspielt, aber er spielt nicht jedes Mal die gleiche Person. Also Anders Danielsen Lee. Genau, also Auf Anfang, der Film erzählt von den beiden angehenden Schriftstellern, Erik und Philipp in Oslo, logischerweise. Der Film setzt damit ein, dass sie beide ihre Manuskripte in den Händen halten und vor einem Briefkasten stehen und ja, erstmal zögern, ob sie die Manuskripte jetzt wirklich einwerfen sollen. Und dann stellen sie sich beide vor, wie wird das sein? Gut, sie werden ihre Manuskripte einwerfen. Die beiden Bücher werden totale Verkaufserfolge. Sie werden zu Stimmen ihrer Generation. Ja, es werden dann Haufen Klischees von jungen Schriftstellern, die irgendwie erfolgreich werden, aufgemacht. Aber es ist alles Fiktion. Sie werfen die beiden Manuskripte ein, aber nur eins ist wirklich tauglich. Nur Philipps Manuskript wird tatsächlich angenommen und das Buch verkauft sich tatsächlich auch sehr gut. Erik wird bescheinigt, er habe einfach schlicht kein Talent. Ja, damit könnte die Geschichte eigentlich auch schon enden. Allerdings verkraftet Philipp seinen eigenen Erfolg nicht. Er ist in einer Lesung und plötzlich setzt dieser Film einfach aus und es kommt eine nächste Szene, in der er blutüberströmt in seiner Wohnung steht, panisch lacht. Naja, dann ist erstmal wieder 6-7 Monate Zeitsprung und wir finden ihn in der Psychiatrie nach einem Selbstmordversuch. Und dieser Film entwickelt sich dann ein bisschen, ein häufiger Vergleich war immer Jules Jim von Truffaut aus der Nouvelle Vague-Zeit, von der Joachim Trier auch selber sagt, dass er sehr davon beeinflusst war. Ja, der Film wechselt immer sehr schnell hin und her. Es werden ständig Rückblenden gezeigt. Es wird dann wieder vorgegriffen. Es wird immer sehr viel mit Fiktion gespielt. Und das ist ja auch klar, es geht um zwei Schriftsteller. Und natürlich wünschen sie sich auch eine gewisse Welt herbei. Und das passiert natürlich auch in ihren schriftstellerischen Werken. Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig zu folgen. Gerade diesen ganzen Charakteren, den ganzen Verläufen, den ganzen Konstellationen zwischen den unterschiedlichen Leuten. Ich hatte beim ersten Mal schauen tatsächlich Schwierigkeiten. Als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe, eben für diesen Podcast, ist mir einiges doch nochmal deutlich mehr aufgegangen. Ja, also im Endeffekt verliert Philipp nach seinem Psychiatrieaufenthalt den Glauben an seine Zukunft als Schriftsteller, während Erik sein Manuskript nochmal überarbeitet und dann eben doch nochmal den Durchbruch schafft als Schriftsteller. Es ist aber dann auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. In der Kritik wird der Roman ziemlich zerrissen. Er blamiert sich in der Talkshow. Er lernt sein Idol oder ihr beider Idol kennen, den ja auch ausgedachten Schriftsteller Sten Egil Dahl. Ich musste wirklich den erstmal googeln. Ich dachte, den gäbe es wirklich, aber weil diese Romane auch wirklich einfach so aussehen, wie so genauso Romane, die ich mir kaufen würde. Einfach diese Cover und so weiter. Das ist so eine Gestaltung, für die ich auch total empfänglich bin. Also sehr schlicht, aber irgendwie, es verrät schon wahnsinnig viel. Und ja, ich fand den Film unheimlich spannend. Es war tatsächlich der Debütfilm von Joachim Trier, also der in Spielfilmlänge. Und darauf folgten jetzt natürlich in den letzten knapp 15 Jahren einige Filme, auch internationale Filme, auch auf Englisch, nicht nur immer auf Norwegisch. Man merkt, finde ich, hier und da schon, dass es ein Debüt ist. Gleichzeitig, witzigerweise, merkt man auch, dass er und sein Drehbuch-Co-Autor Eskil Vogt beide vorher in der Werbebranche unterwegs waren. Es gibt nämlich immer eine Stimme aus dem Off, die irgendwelche Dinge erzählt. Das kennt man ja auf jeden Fall auch und aus Werbeclips und so weiter. Das macht Joachim Trier in dieser Oslo-Trilogie auch bis heute eigentlich in allen Filmen. Und generell natürlich diese extremen Sprünge sind natürlich irgendwie auch etwas, was Werbung auf jeden Fall auszeichnet, dass es immer sehr hektisch zugeht innerhalb eines Werbeclips. Ja, man muss für diesen Film auf jeden Fall gewappnet sein, würde ich sagen. Also man wird beim ersten Mal nicht alles völlig durchblicken.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen, da war ich auch manchmal ein bisschen verwirrt. Aber ich finde es voll interessant, dass du das jetzt sagst, weil jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, diese ganzen Vorschau-Clips, sage ich mal, zu deren Leben, was es hätte sein können, das wirkt wirklich manchmal wie so ein Werbeclip, so von wegen so, ja, und dann geht er dahin und dann passiert das, wow. Ja. Aber was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du überhaupt noch nicht die weibliche Hauptperson mit Kadi angesprochen hast.
Das stimmt natürlich.
Weil ich finde es aber voll legitim, dass du die nicht angesprochen hast, weil ich finde tatsächlich, dass der Teil des Films eigentlich komplett irrelevant ist. Ein bisschen ein krasses Statement vielleicht, aber die ist nämlich überall auf den Covers und so mit drauf. Und das wird so dargestellt, als wäre so die Beziehung zwischen ihr und dem Philipp so das Hauptding des Films, aber ist es für mich überhaupt nicht. Es geht für mich eigentlich hauptsächlich um die Freundschaft von den beiden Schriftstellern. Und das mit der Kari ist eigentlich für mich so ein bisschen, ja, irrelevant. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt.
Das würde ich gar nicht sagen, also dass sie irrelevant ist, weil sie ist ja auch der Auslöser für seine Psychosen. Er hat ja so eine richtige Option auf sie, auch dann siehst du diese Szene, wo er in dieses Callcenter reingeht und dann so meint, ah, jetzt ist alles im Einklang, du musst irgendwie mitkommen und dann dreht er quasi durch oder sie ist irgendwie ein Auslöser dafür, dass das passiert, also hat schon eine prägnante Rolle.
Nee, das stimmt. Ich habe es jetzt außen vor gelassen. Es ist mir auch währenddessen immer wieder aufgefallen. Ich wusste jetzt aber gerade nicht, wie es der Einfachheit halber nochmal einbauen könnte. Das wird auch groß erzählt, wie Philipp und Kari sich kennengelernt haben auf einem Punkkonzert. Ja, dann gemeinsam nach Paris gefahren sind. Also völlig Klischee eigentlich. Hm. Ja, und dann eben dieser Zusammenbruch kam. Und es wird dann gesagt, sein Therapeut habe ihm diagnostiziert, ja, er hat eine Psychose bekommen aufgrund der Liebe zu Kari. Es wird halt einfach nur so in einem Nebensatz erwähnt. Ja, der Therapeut habe gesagt, sei aus dem und dem Grund, was ich jetzt nicht unbedingt so sehe, weil es halt irgendwie zeitgleich mit seinem Erfolg irgendwie kam. Also im Grunde, als der Roman die Bestsellerlisten irgendwie hochging und er gefeiert wurde und was weiß ich, dann kam halt der Zusammenbruch. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt. wirklich eine entscheidende Rolle hat sie eigentlich nicht. Sie ist irgendwie immer dabei und sie ist für Philipp natürlich schon sehr wichtig. Spätestens nach seinem Klinikaufenthalt entwickelt er eine extreme Obsession für sie. Sind viele tragische und sehr skurrile Szenen dabei.
Was mir gerade so meta-kommentarmäßig einfällt, wir haben jetzt drei Philipps im Raum. Just
ja, das ist lustig.
Was ich noch sagen wollte, da gibt es ja diese Paris-Szene, wo er mit ihr nach Paris fährt, um das Ganze nochmal zu rekonstruieren. Und ich finde, diese Szenen sind eigentlich sehr bezeichnend, weil er versucht, irgendwie alles zu rekonstruieren, was sie damals erlebt haben. Es gibt auch eine Stelle, das fand ich auch filmisch ganz interessant. Sie unterhalten sich da im Café und du siehst die Gesichter, aber die Gespräche passen nicht dazu. Also es wirkt total dissonant. Also irgendwie wird alles zeitversetzt dargestellt. Und dann merkst du richtig, dass er irgendwie in so einer Melancholie lebt. Ja. Dann meint er so, ja genau, hatten wir am zweiten oder dritten Tag Sex? Ich weiß es nicht. Also das ist wie so ein Reenactment. Das ist richtig weird. Ja. Und dann merkt man einfach seine Zerrissenheit.
Ja, und ich denke tatsächlich auch, dass daher wahrscheinlich der Titel kommt, oder?
Genau.
Also so von wegen, ja, wir wiederholen das jetzt nochmal, Reprise, so nochmal die Positionen auf Anfang, dass wir von vorne dieses ganze Spiel nochmal durchführen.
Ja, genau. Also, ja. Es wird irgendwie immer vorgegriffen und dann aber kommt man eigentlich wieder zurück und dann welcome back to reality irgendwie.
Ups, there goes gravity. Ja, egal.
ja, genau. Ich weiß eben nicht genau, was Reprise heißt, ob das...
Wiederaufnahme eines Theaterstücks.
Wiederaufnahme eines... Okay, ja, dann wäre es wahrscheinlich schon am ehesten irgendwie mit deren beiden Beziehungen in Einklang zu bringen. Ja, ich hatte mir auch Gedanken darüber gemacht, hatte natürlich auch darüber gelesen. Da wurde es nicht nur auf die Beziehung der beiden gemünzt, sondern auf Erik und Philipp und ihre Zukunftsvisionen. Ja, und wie sie irgendwie immer wieder von vorne anfangen. Ja, es gibt natürlich immer wieder Rückschläge im Laufe des Films, aber... Ich finde, was den Film natürlich jetzt so richtig coming of age macht, ist natürlich auch diese ganze Freundschaftskonstellation. Also nicht nur zwischen Erik und Philipp, sondern auch in diesem ganzen großen Freundeskreis, in dem sie sich befinden. Sie haben eine Freundestruppe, sind nur Männer. Also wir haben da einen, der ist freiwillig Jungfrau, wie er angeblich behauptet. Und er spricht auch am fortlaufenden Band eigentlich nur schlecht über Frauen. Und dann sind eigentlich auch nicht alle unbedingt besser. Also ich glaube, zwei von denen haben vorher irgendwie eine Punkband gespielt und die haben sich alle irgendwie über diese ganze Kultur kennengelernt. Hören natürlich alle nur coole Musik, The Smiths, Joy Division, wird auch immer wieder gerne im Hintergrund abgelaufen. Es gibt am Anfang des Films diese sehr eindrückliche Szene, ich weiß nicht, norwegischer Nationalfeiertag oder sowas in Oslo.
Ja, ja.
Wo sie dann beide auch sagen, okay, wir müssen hier weg. Im Hintergrund wird dann halt von Joy Division...
Ich würde sagen, wir spielen den einfach mal ein.
Ja.
Der Nationalfeiertag oder Verfassungstag ist übrigens der 17. Mai in Norwegen und das ist immer so ein Ding, wo Leute auch wirklich traditionelle Kleidung tragen und mit Flaggen durch die Straßen gehen und spezielles Essen essen und so. Also das ist wirklich ein krasses Ding.
Ja, also im Film war es ja irgendwie auch ganz schön anzusehen, wie die ganzen kotzenden Menschen dann da irgendwie auf dem Boden liegen, ja. Also alle die ganzen Schnapsleichen.
Genau, das war so diese Gegenüberstellung von so, oh, Friede, Freude, Eierkuchen. Feiertag und dann so, ja, okay, aber eigentlich besäuft sich nur jeder.
Ja, aber es ist irgendwie mal witzig, dass für beide ja irgendwie Frankreich so ein absoluter Sehnsuchtsort dann gleichzeitig ist. Also sie sagen ja am Anfang, wir müssen hier weg und beide haben unabhängig voneinander den Wunsch, nach Paris zu gehen. Macht es natürlich umso leichter, irgendwie immer auf die Nouvelle Vague zu verweisen. Genau, ich habe den Film ausgewählt, weil ich mich natürlich schon irgendwie mit den Jungen identifizieren konnte. Für mich liegt die Schulzeit einfach schon gefühlt unfassbar weit zurück. Es fühlt sich fast schon an wie ein anderes Leben. Ja, ich bin ja jetzt auch irgendwie Mitte 20. Die beiden sind zu Anfang Mitte 20. Ist auch nicht mehr ganz das gleiche Alter natürlich, aber es sind so mehr die Dinge natürlich, mit denen ich mich irgendwie noch rumtreibe irgendwie. Es geht viel darum, wie sich halt junge Menschen die Zeit vertreiben mit coolen Büchern und cooler Musik und so weiter und gleichzeitig umständlich auf Partys gehen, aber irgendwie auch sich selbst verwirklichen wollen und so weiter. So der Imperativ unserer Zeit.
Ja, ich finde, dass in dem Film halt wirklich dieses Erwachsenwerden so zentral ist.
Ja.
Und deswegen dieser Coming of Age insofern ganz gut passt, weil es wirklich auch darum geht, dass in dieser Freundesgruppe die Leute in Anführungsstrichen erwachsen werden. Also, was du schon meintest, der Typ, der die ganze Zeit übelst frauenfreundlich war, dann sich doch eine Freundin sucht und doch so keine krassen Partys mehr macht, sondern nur so langweilige Erwachsenen-Dinner-Partys, sag ich mal.
Mit den Medizinern, ja.
Genau. Und halt alle im Prinzip so ein bisschen langweiliger auch werden.
Ja.
Aber halt auch sich mal ein bisschen zur Ruhe setzen und vielleicht ein bisschen weniger kindlich dann auch sind. Und kindisch vor allem, weil die Gruppe hat ja auch einen wirklich sehr kindischen Humor, muss man sagen.
Ja, also ich finde ihn gut. Also nur weil diese eine Lektorin von dem Verlag gesagt hat, dass das alles kindisch wäre und so, das muss man jetzt nicht so sehen.
Okay, kein Kommentar.
Aber ich glaube, die Freundesgruppe tut ihm auch nicht gut, habe ich das Gefühl. Also er hängt da mit denen ab und man merkt irgendwie, dass er auch irgendwie diese Szene mit der Lektorin da an dem Strand, da merkt man so, dass das so ein bisschen off ist.
Mhm.
Und ja, die sind ja auch total misogyn und sexistisch und es tat mir schon irgendwie weh, da zuzuschauen.
Auf jeden Fall.
Aber er konnte sich irgendwie auch nicht trennen von denen. Also das war auch wie so ein Anker, der, ja, der da ist und wenn er den quasi verliert, was tut er dann?
Ja, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, wie die alle zusammenpassen. Also es sind halt so zwei Alpha-Männchen, Tierchen da irgendwie, dann so ein Insel-Typ, ja, kein Insel, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Dann noch einer und dann Erik und Philipp. Und ich finde, die beiden passen da irgendwie überhaupt nicht rein. Die sind irgendwie immer eher still und wie du sagst, immer eher off. Die teilen zwar, wie gesagt, alle irgendwie so Passion für Bücher und Platten, aber irgendwie wirken die beiden doch schon mehr wie gesittete Jugendliche.
Ja.
Also ich denke generell, in dieser ganzen Oslo-Trilogie sind das Themen, mit denen sich unfassbar viele Leute heutzutage so im mittelständischen Bereich identifizieren können. Das wird im Folgefilm dann irgendwie auch nochmal schön irgendwie dargestellt. Eigentlich, man hat doch alles, man ist gut aufgewachsen, man hat viel Bildung genossen und so weiter. Aber irgendwie verzagt man dann doch oder scheitert am Leben oder sowas. Das ist in diesem Film noch nicht so stark, weil sie ja noch am Anfang stehen. Aber in den Folgefilmen geht es dann ja immer so von den Jahren ein bisschen weiter voran. Die Themen bleiben aber im Großen und Ganzen.
Ja, ich habe fast alle gesehen von ihm, außer Thelma. Ich muss tatsächlich sagen, das sind wirklich tatsächlich alles mehr oder weniger Coming-of-Age-Filme. Also auch Louder Than Bombs, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das sein erster amerikanischer war, den würde ich auch ganz stark als Coming-of-Age klassifizieren. Ja, und Worst Person in the World auf jeden Fall ebenso. Also das ist jetzt eine Mit-30erin, aber die Frage ist ja, hört Coming of Age auf, wenn man quasi erwachsen ist? Die Frage ist, wann ist man erwachsen?
Ja, okay.
Also ist es nicht so immer so ein Prozess, der die ganze Zeit läuft oder ist es nicht immer eine Selbstfindung? Das ist die Frage, wann hört Coming of Age auf, wann beginnt es? Also ich würde es tatsächlich jetzt auch mit dem Film gar nicht mehr so auf die Highschool, wie du das am Anfang so sehr klischeehaft schön beschrieben hast, beschränken, sondern das eigentlich auch ausweiten.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich würde da vielleicht anmerken, es ist vielleicht auch ein Symptom unserer Zeit, dass wir eben nicht mehr so früh erwachsen werden müssen, sondern uns dafür eben auch irgendwie mehr Zeit eingeräumt wird als früher. Früher musstest du ja, keine Ahnung, mit 16 häufig schon arbeiten. Andererseits stehen wir heute irgendwie auch unter diesem Druck, dass unbedingt was aus uns werden muss und das ist natürlich ein weiter Weg dahin, ne? Ja, insofern natürlich kann man diesen Coming-of-Age-Begriff auf jeden Fall ausweiten, zumindest bis man Kinder bekommt. Ich glaube, dann ist Schluss.
Okay.
Stimmt.
Ja, wollen wir noch ein kurzes abschließendes Wort zu dem Film sagen? Philipp, wie fandest du den denn?
Ich mochte den sehr. Ich hatte den vorher auch gesehen. Mein erster Einstieg in die Oslo-Trilogie war tatsächlich Oslo 31. August. Also ich habe den komplett falsch angefangen. Genau, aber ich habe den jetzt auch zum zweiten Mal gesehen und musste sagen, beim zweiten Mal hat er mir sogar noch besser gefallen als beim ersten Mal schauen. Ich glaube, das ist auch so ein Film, wie du auch meinst, mit den Charakteren, dass recht viele sind, viele Konstellationen, Zeit, Hin- und Hersprünge. Und ich muss da wirklich sagen, ich habe den geschaut und ich war echt verwundert, dass er schon zu Ende ist. Also er ging wirklich sehr flott runter und ich mag einfach auch den Hauptdarsteller ganz gern. Ja, also ich liebe den. Also ich finde den richtig gut. Und würde ihm auch jedem empfehlen, auch die anderen Filme, Oslo 31. August und The Worst Person sowieso. Ja, gute Wahl, Philipp.
Ja, also ich muss sagen, ich habe noch keine anderen Filme aus der Trilogie gesehen und den auch zum ersten Mal gesehen. Und er hat mir auch auf jeden Fall gefallen. Ich fand ihn teilweise ein bisschen zu fragmentarisch und so. Aber ja, wie ihr schon meintet, vielleicht ist es beim zweiten Mal anschauen dann besser. Und was mir aber natürlich besonders gut gefallen hat, ist einfach der Fakt, dass es norwegisch war und in Oslo.
Okay.
Weil für die, die es nicht wissen, ich bin übelster Norwegen-Fan und ich lerne auch norwegisch gerade. Und ja, war einfach sehr schön, nochmal Oslo ein bisschen zu sehen, nachdem ich da dieses Jahr auch mal war. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, aber der Film an sich war natürlich auch cool.
Ja. Ja, also ich finde, man merkt im Film im Vergleich zu den anderen beiden immer noch an, dass es irgendwie sein Debütfilm ist, dass er früher entstanden ist. Ich finde, die anderen beiden wirken irgendwie noch vielleicht dramaturgisch noch etwas professioneller. Vielleicht würde ich es eher auf die Dramaturgie irgendwie beziehen, ja. Ist auf jeden Fall auch ein sehr lieber Film, sehr guter, schöner Lieblingsfilm von mir. Dieses Melancholie-Thema, das wollte ich noch ganz kurz anmerken. Da hat er irgendwie in einem Interview gesagt, dass er nur eine Insel weiter von Ingmar Bergman geboren wäre. Und deswegen ist es rüber geweht anscheinend.
Noch zwei ganz kleine Kommentare. Erster Kommentar, wir haben übrigens alle Debütfilme heute in unserer Auswahl, wollte ich bloß sagen. Zweiter Kommentar, du merkst ja auch, weil du gerade angesprochen hast, also mit dem Erwachsenwerden des Joachim Trier, das merkst du auch in den Filmen. Also er wird ja auch mit dem Film erwachsen, was ich ganz sweet finde, so als Metakommentar.
Ja, das stimmt natürlich. Aber wo wir gerade bei Melancholie sind, können wir, glaube ich, auch ganz gut dann den Übergang zum nächsten Film machen, den uns der andere Philipp mitgebracht hat.
Yes.
Und zwar ist das George Washington.
Ja, den Film, den ich euch heute mitgebracht habe, ist George Washington aus dem Jahr 2000 von dem Regisseur David Gordon Green, dem einen oder der einen oder anderen bekannt aus der Halloween-Trilogie, die jetzt, ich glaube, mit dem nächsten Jahr ihren letzten Film feiert. Genau, und George Washington ist sein Debütfilm und es geht nicht um George Washington, das ist wichtig, es geht um George Richardson. Er mit einer Gruppe von Jugendlichen so seinen Alltag verbringt. Also man sieht tatsächlich am Anfang einfach nur, wie schwarze Jugendliche miteinander chillen, belanglose Gespräche führen, mit Erwachsenen rumhängen, baden gehen und so ein bisschen hin und her philosophieren. Also das in eine wirkliche Handlung zusammenzufassen ist recht schwierig. Es geht einfach um so ein Gefühl, was eingefangen wird, so ein sommerliches Gefühl, das in dieser Community da spielt. Genau, und dann passiert ein tragischer Unfall. Ich glaube, das ist jetzt ein Spoiler, aber das sage ich am besten einfach mal. Genau, es passiert ein Unfall und zwar Buddy, einer der Jugendlichen, fällt auf den Boden durch so ein kindliches Spiel, so ein Hin- und Hergeschubse, ausgelöst durch so einen Streit. Ja, und er fällt hin auf den Kopf und daraufhin stirbt er. Und daraufhin ändert sich auch der Ton des Films. Also was vorher so locker leicht gewirkt hat, scheint jetzt irgendwie in so eine gewisse Schwere einzutauchen. Die Jugendlichen gehen alle mit diesem Ereignis unterschiedlich um. Vernon sagt zum Beispiel, I wish I had my own island. I wish I got to China. I wish I had my own island.
I just want out of this. All my life, it's like I can't trust nobody, man. All my life, people have let me down. I just want to be by myself and just think about this. Think about what I'm going to do. Because I know I ain't staying around here. I just wish I had my own tropical island. I wish I could go to China. I wish I could go out of space, man. I wish I had my own planet. I wish there were 200 of me, man. I wish I could just sit around with computers and machines and just brainstorm all day, man.
Also irgendwie hat er sehr zu kämpfen damit. Sonja zum Beispiel, eine andere junge Person, die nimmt das ganz anders auf. Sie meint irgendwie im Gespräch mit Vernon, dass sie gar nicht so tangiert, was da passiert ist. George Richardson kapselt sich so ein bisschen ab und wird dann quasi wie so ein Superheld. Das können wir, glaube ich, auch nochmal besprechen, was das auch zu bedeuten hat. Auf jeden Fall ändert sich ganz viel in dem Leben der Jugendlichen. Es ist wie so ein Einschnitt, der plötzlich passiert. Genau, und das ist basically so die Handlung von George Washington. Und ich muss sagen, der Film ist in seiner ersten Hälfte tatsächlich mit diesen ganzen Szenen, die eingefangen werden, wunderschön. Auch in der zweiten Hälfte, aber in der ersten Hälfte noch mit dieser locker leichten Jugendlich oder beziehungsweise Kindlichkeit. Also du hast auch ganz viel Zeitlupenshots, du hast so Sonnenuntergang, so Lens Flare, auch ganz doll inspiriert der Film von Terrence Malick's Days of Heaven. Das hat auch David Gordon Green im Interview gemeint und man sieht es dem Film an. Noch eine Parallele zu dem Days of Heaven ist die Erzählerstimme, die Erzählerinnenstimme von Nasia, die quasi so ein bisschen als Meta-Erzählerin dem Film dient und das Ganze auch so kommentiert. Genau, also auch wunderschön eingefangen und alles spielt auch in so einem sehr industriellen Charme. Hier und da holt sich die Natur alles zurück, also so Naturindustrie hat man da so echt sehr gut eingefangen. Also rein von der Bildsprache ist dieser Film auch wunderschön. Genau, und dann passiert eben dieser Unfall in dieser Toilette, wo Buddy, einer der Protagonisten, wie schon gemeint, stirbt. Und dann beginnt alles so den Bach runterzugehen. Also die Leichtigkeit verschwindet, wie ich schon meinte. Und ich finde, dann wirkt auch die ganze Umgebung. Es ist immer noch die gleiche Umgebung, aber man hat dann so ein ganz anderes Gefühl, was man dann plötzlich so eingetaucht ist. Und irgendwie dieses Magische verschwindet ein bisschen aus dem Bild, hab ich so das Gefühl gehabt. Und ich habe jetzt ganz viel geredet, aber ich möchte euch erstmal zu Wort kommen lassen. Wie habt ihr George Washington empfunden?
Mich würde erstmal interessieren, wie du auf diesen Film gekommen bist tatsächlich. Also erstmal diesen Regisseur hat man ja, glaube ich, wenn man ihn jetzt gerade irgendwie liest, nicht unbedingt auf dem Schirm so, dass der auch mal gute Coming-of-Age-Filme geguckt hat. Und ich erinnere mich auch, dass du meintest, du hättest es sehr schwierig irgendwie mit der Auswahl. Ich glaube, ich habe auch mal bei deinem Letterboxd-Account gesehen, dass du da irgendwie über 85 Filme oder sowas hast. Also
über 100.
Ja, genau.
Ja, wie bin ich auf den gekommen? Also, wie ich schon meinte, so Coming of Age ist halt so ein Thema, was mich halt mega interessierte, immer noch interessiert, aber früher stärker. Ja, und ich habe halt immer gesucht, auch sämtliche Listen durchgeschaut und bin dann irgendwann auf den gestoßen. Durch den Zugang zu Criterion, zu dem Criterion-Channel, wo wir den Film auch gesehen haben, habe ich den dann im Zuge auch gefunden. Und ja, der wird auch so als American Indie Classic gehandelt. Von ganz vielen Regisseuren auch immer sehr, sehr hoch gelobt. Also es gibt immer diesen Criterion Closet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Criterion ist, für die Menschen, die das nicht wissen, ist quasi so ein amerikanischer Streaming-Service, der so ganz viele Arthouse-Filme zeigt und dann auch einen eigenen Vertrieb hat für DVDs und Blu-rays. Und dann gibt es so quasi so ein YouTube-Format, wo ganz verschiedene Regisseurinnen und Regisseure in so einen Schrank halt kommen, der voll mit DVDs ist. Und dann ziehen die mal Filme raus. Und als ich das zum ersten Mal geschaut habe, war so, ich habe null Filme gekannt und habe mir dann halt immer jeden Film aufgeschrieben. Und irgendwann kam dieser Film auch drin vor. Und dann habe ich mir halt angeschaut und war halt total begeistert. That's the story.
Ja, in dem Closet war Joachim Trier auf jeden Fall auch schon mal. Also ich glaube, gefühlt jeder Regisseur, jeder Name auf dem Mensch war da schon mal drin. Ja.
Was ich noch sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland je veröffentlicht wurde. Also das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Der hat auch nicht mal eine Synchro, würde ich meinen. Also wenn man den jetzt hier und nicht über Criterion US schauen möchte, dann wird es relativ schwierig sein.
Ja, weil Criterion hat, glaube ich, auch ein Probeabo, oder?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Okay. Aber genau, zurück zu meiner Ausgangsfrage. Wie fandet ihr den Film?
Ich kann deinen Eindruck eigentlich total nachvollziehen. Ich musste ihn in zwei Hälften gucken, weil ich eingeschlafen war zwischendurch. Das hat bei mir dann so einen inneren Cut dann auch nochmal ausgelöst. Also ich habe ihn dann in zwei Tagen geguckt quasi. Ich hatte mir dann auch vorher schon was zu dem Film durchgelesen. Deswegen war dann für mich, glaube ich, so dieser Schockmoment leider dann irgendwie weg, als Buddy dann eben da verunglückt war. Aber ja, es ist ein unfassbar schöner Film, da hast du schon recht, irgendwie so Sepia-Farben irgendwie und dieser postindustrielle Charme irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, aus kindlicher Perspektive ist das natürlich auch was völlig anderes, wenn du dort groß wirst. Ich glaube, wenn du als erwachsener Mensch in solche Orte kommst, schon irgendwie immer ein bisschen deprimierend. Natürlich hat es eine Anziehung, aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich in solchen Umgebungen unbedingt zu Hause fühlen würde. Aber was sagtest du nochmal, wie alt wären die Kinder?
Ah, ich glaube so 12, 13 würden mag 14 sein, also noch recht jung. Also das sind auch alles LaiendarstellerInnen, die quasi aus dieser nachbarschaftlichen Umgebung, wo gedreht wurde, gefunden wurden. Und Green hat selber da auch 4 Jahre in dieser Community gelebt. Okay. Und er meinte irgendwie in einem Interview, dass er dann einfach zu den Barbecues vorbeigekommen ist, mit den Jugendlichen geschnackt hat und dann irgendwie aufgekommen ist, dass er einen Film drehen möchte. Und er hat 1997 den Kurzfilm Pleasant Grove gemacht. Und das ist im Prinzip ja die Synopsis zu dem Film. Also er hat zu großen Teilen, also George zumindest, Rico Reiss, also viele Darstellenden, die in dem Film vorkommen, sind dann auch in diesem Kurzfilm zu sehen, genau.
Alles klar. Also ich muss sagen, ich verstehe irgendwo, warum der einem gefällt, aber es war nicht meins, muss ich leider zugeben, weil es war eben das, was du schon angesprochen hattest, dass es hauptsächlich auf diesem Gefühl, auf der Atmosphäre und auf den Vibes, sage ich mal, basiert war. Also der komplette Film besteht eigentlich fast nur daraus. Und diese Vibes sind halt bei mir gar nicht angekommen. Also es hat irgendwie gar nicht geklickt. Es hat mich nicht angesprochen irgendwie. Vor allem dadurch, was du meintest, so am Anfang diese Leichtigkeit war. Ich verstehe, warum das filmisch gesehen da sein sollte, aber ich habe es nicht gefühlt. Also für mich war es von Anfang an komplett deprimierend. Ich fand es richtig sad, irgendwie diese ganzen Kinder, die in dieser furchtbaren Umgebung mit diesen furchtbaren Erwachsenen aufwachsen müssen und so komplett auf sich allein gestellt sind, und mich hat es irgendwie richtig runtergezogen. Und was ich halt auch leider zugeben muss, es ist zwar voll cool, dass er die Leute dort aus der Umgebung einfach genommen hat, aber ich fand wirklich auch die schauspielerischen Leistungen einfach nicht so stark von den Kindern. Also ich fand die Dialoge sehr monoton, das war sicherlich auch teilweise Absicht, aber dadurch bin ich irgendwie gar nicht eingestiegen, auch in die Dialoge. Sorry, wenn ich es jetzt irgendwie komplett runtermache, das ist auch nicht meine Intention. Aber ja, war irgendwie nicht so ganz mein Fall, aber ich verstehe, warum man es schön findet. Und es gab auf jeden Fall auch einige Einzelszenen, die mir richtig gut gefallen haben. Also ich fand den ganzen Film jetzt nicht scheiße oder so.
Aber halt nicht gut.
Nee, ich meine einfach, nee, das will ich nicht sagen. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage einfach nur, dass es ein Film ist, den muss man, finde ich, verstehen oder da muss man so ein bisschen so reinkommen und da muss man irgendwie mit auf der Ebene sein, sage ich mal. Und ich war einfach nicht auf der Ebene.
Mhm. Ja. Also ich finde, du hast vollkommen recht, man muss sich auf diesen Film einlassen. Also wie du meinst, die Dialoge, die sind auch teilweise improvisiert, habe ich in dem Interview gelesen. Was ich an dem Film wirklich auch besonders mag, ist auch der Soundtrack bzw. der Score. Also am Anfang dieses aufbauende Brodeln, also den Soundtrack habe ich auch schon x-mal gehört. Ich finde den einfach so großartig und ich finde, er unterstreicht einfach dieses Rumblödeln da. Also es ist alles so fragmentarisch und ich finde, Green hat das richtig gut eingefangen. Also ich beschäftige mich auch gerade so ein bisschen mit Melancholie und so und zum Beispiel Walter Benjamin ist ja auch so der Melancholiker schlechthin.
Er nennt sich ja selber, glaube ich, barocker Melancholiker.
Barocker Melancholiker, das habe ich auch nicht gehört. Ja, und er versucht ja auch in seinen kurzen Geschichten, versucht er auch irgendwie dieses Kindliche wieder hervorzuholen oder zu rekonstruieren. Und ich finde, es ist immer, also in einer Erwachsenenperspektive ist es immer recht schwierig. Ne? Die Kindheit ist irgendwann vorbei. Also das ist wie so ein Point of no return. Irgendwann ist halt dieser Punkt erreicht und du kommst nicht mehr zurück. Und ich finde, Green hat das irgendwie echt gut eingefangen mit der Bildsprache, mit der Umgebung. Ja, dieser postindustrielle Charme kann man mögen oder nicht. Aber irgendwie passt das auch. Und diese Natur, ich meine, allein wie sie Buddy begraben, in Anführungszeichen, sie legen ihn da einfach irgendwo hin in so eine Ruine, alles mit so ein bisschen Blättern überwachsen und einfach schon die Idee, okay, was machen wir jetzt mit dem? Ja, wir transportieren ihn erstmal mit dem Taxi, legen den irgendwo hin, setzen ihm seine Krokodilsmaske auf und legen da so Pappe drüber. Einfach dieser kindliche Einfall, der dann auch irgendwie dahinter steht, der natürlich tragisch ist, aber auch ganz sweet. Also ich verstehe es voll und ich möchte deine Meinung auch gar nicht runtermachen, aber für mich hat es mega gut funktioniert. Und ich muss aber auch sagen, am Anfang, man muss wirklich reinkommen. Man denkt sich erst so, pff, ja gut, wird da nicht hier irgendwelche Szenen zusammengeschnitten und alles sieht wunderschön aus und warum reden die Erwachsenen auch so komisch? Das ist auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist, die Erwachsenen werden auch zu Kindern. Also wie sie da einfach da hängen und auch so richtigen Shit-Talk machen und einfach nichts zu tun haben. Also quasi das im ersten Teil des Films, die Kinder und die Erwachsenen so auf einer Ebene sind, aber dann im zweiten Teil ich das Gefühl habe, dass die Kinder quasi erwachsener als die Erwachsenen werden. Also wenn das jetzt nicht so kompliziert ist, weil sie ja quasi mit diesem Problem, mit diesem Konflikt umgehen müssen auf ihre ganz besondere Art und Weise, wie zum Beispiel George, der sich halt als Superheld verkleidet und hat sich dann auch sehr von seinen Freunden abkapselt. Er sagt dann auch, my friends are dead, I wanna be the strongest man. Also er geht da irgendwie seinen eigenen Weg.
Ja, auf jeden Fall verstehe ich, was du meinst, dass sie da diese Verantwortung übernehmen müssen in dem zweiten Teil. Ich finde eigentlich auch so mit der spannendste Teil war, als George so sich, sag ich mal, geopfert hat in seiner Superheldenrolle, um den Tyler, kleinen Jungen aus dem Pool zu retten.
Ja.
Das war so ein Moment, wo ich dachte so, oh, jetzt passiert mal was so. Ist eigentlich voll interessant. Und dann war es so, okay, nee, jetzt passiert doch nichts mehr.
Ja, das ist eine ganz spannende Szene. Weil, also was man noch dazu sagen muss, George rennt die ganze Zeit mit einem Helm rum und später mit einer Wollmütze. Und das liegt irgendwie daran, dass sein Kopf irgendwie ganz empfindlich ist. Und wenn er irgendwie an die Wand gestoßen wird, was übrigens auch in dieser Toilettenszene Auslöser für so einen Streit gewesen ist, oder er halt ins Wasser fällt, dann geht es irgendwie seinem, irritates his brain wird genannt. Also keine Ahnung, was das für eine Krankheit ist. Und er opfert sich dann eben, um ihn zu retten. Und dann wacht er halt im Krankenhaus auf. Und dann merkt man auch nochmal die Familienkonstellation. Er wohnt ja bei seiner Tante und seinem Onkel zusammen mit seiner Schwester. Und dass er irgendwie von dem Onkel dann halt wirklich, ey, warum hast du das getan? Du bist total dumm. Also so werden Vorwürfe gemacht und wird gar nicht appreciated, was er gerade getan hat. Das ändert sich dann auch. Also du hast ja auch so eine sehr merkwürdige Männlichkeit, würde ich meinen, von dem Onkel ausgehend. Wahrscheinlich dann auch übertragen auf George, weil George wird ja dann auch ein bisschen gefühlskalt, habe ich das Gefühl. Dass ihm das alles nicht mehr so interessiert und er irgendwie seinen eigenen American Way of Living, wenn man das so bezeichnen möchte, geht. Es gibt dann so eine Szene, George hat am Anfang auch einen Hund, sein Onkel tötet den Hund, weil er irgendwie Hunde nicht ausstehen kann und er macht ihm dann eine Mütze draus, wie als Wiedergutmachung. Ein bisschen perfide, meine ich. Also da merkst du auch, dass der Onkel nicht mit Gefühl umgehen kann und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass George dann auch irgendwie nicht seine Gefühle handeln kann und sich dann auch irgendwie so abschottet. Ganz im Gegenteil zu Vernon, der ja irgendwie so schon fast depressiv wird. Noch bevor wir den nächsten Film, denke ich mal, anschneiden, fragt man sich natürlich, was hat das mit George Washington zu tun? Sehr gut, sehr gut, Philipp. Stell doch mal die Frage, das klingt, glaube ich, besser, wenn du noch mal eine Frage stellst und ich antworte drauf.
Sag mal, Philipp Leipzig, was hat es denn mit diesem Titel George Washington auf sich? Denn der Hauptdarsteller heißt ja gar nicht George Washington.
Oh, gute Frage, Philipp. Nein, wirklich gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Hier und da im Film gibt es natürlich Verweise. Also der Film endet dann quasi am 4. Juli, also am Tag der Unabhängigkeit, mit so einer Parade. Und da sieht man einmal so eine George-Washington-Figur. Aber eigentlich meint Green auch in einem Interview, dass es nichts mit dem Präsidenten in the first place zu tun hat, sondern dieser Präsident ist ja auch der erste amerikanische Präsident gewesen. Und irgendwie scheint es so ein richtiges Mysterium zu sein. Also ganz viele Mythen ranken sich um den. Irgendwie wollte er dieses Mystische irgendwie aufgreifen. Und es hat im Prinzip nichts mit dem Präsidenten wirklich zu tun. Aber diese Aura, dieses Auratische, was ihm umgibt, das irgendwie einzufangen.
America. Also,
ja, genau.
Ich überlege gerade, bilde ich mir das ein oder war das auch am Anfang irgendwo, als es so um George ging, als er erstmal vorgestellt wurde von Buddy, dass er irgendwie gesagt hat, ja, er will mal Präsident sein?
Ja, das wollte ich auch anmerken. Das war, glaube ich, ziemlich, ziemlich am Anfang.
Ja.
Auch die Erzählerstimme aus dem Off, die dann, genau.
Ja, genau. Also Präsident sein bedeutet natürlich auch, krass zu sein, also so der mächtigste Mann Amerikas zu sein. Also auch nochmal hier diesen American Way of Living unterstrichen, der diesen Film quasi dann in der zweiten Hälfte schon auch traurigerweise einfängt. Wahrscheinlich greift dann auch so, die Ellbogengesellschaft, ich muss der Beste sein, ich kapse mich von anderen ab, dass ja George irgendwie verkörpert. Auch so ein bisschen traurig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass quasi das auch nochmal zum Kontrast zu setzen mit der ersten Hälfte, die ja noch so mega kindlich wirkt. Das ist schon ein krasser Bruch, der schon recht deutlich wird, genau.
Ja, eben das meine ich halt. Ich finde, der ganze Film war für mich einfach nur traurig. Irgendwie keine der Charaktere so wirklich miteinander connected haben. Keiner hatte so wirklich glückliche Momente.
Ja.
Also wenn, dann war das trotzdem immer so unterschwellig noch von irgendeinem Leid begleitet.
Ja.
Und war irgendwie alles echt ein bisschen traurig. Ja. Aber
ist nicht alles immer nur schee, ne? Also.
Ja,
ich würde auch sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so ein Coming-of-Age-Film, der so total so fröhlich endet, wie vielleicht Booksmart, den wir gleich noch besprechen werden. Sondern er hat schon so eine bittere Note und irgendwie auch so Sehnsucht und Melancholie, die man danach verspürt, wenn man den auch als erwachsene Person schaut, denkt man so, okay, krass, so die zweite Hälfte ist quasi mein jetziger Lebenszustand so mit dem Erwachsenwerden beziehungsweise mit dem Problem klarkommen. Und die erste Hälfte war so, ach, da war irgendwie alles locker leicht und total schön, aber dann trieselt das so auf, ja. Ach, schön, toller Film.
Ja, mit Kinderaugen auf die Welt zu schauen, das ist natürlich etwas, was wir uns alle manchmal wieder herbeiwünschen, das stimmt schon. Was dann, ja, ich würde schon sagen, vielleicht, Sarah, hast du einfach mit erwachsenen Augen auf diese Welt geguckt, du hast sie mit erwachsenen Augen geguckt und nicht mit Kinderaugen und das war dein Problem.
Das kann sein, ja.
Genau, ich glaube, wir haben fast alle Fragen geklärt, ich habe bestimmt noch drei oder so in mir schlummern, aber gehen wir jetzt einfach weiter zu Booksmart.
Genau, also ein bisschen andere Richtung, ein bisschen lustigerer Film. Und zwar ist das Booksmart von Olivia Wilde, eben auch ihr Debüt, wie wir schon gesagt hatten, aus 2019. Und es geht um zwei beste Freundinnen, Amy und Molly, gespielt von Caitlin Dever und Beanie Feldstein. Und genau, es geht so hauptsächlich um deren Freundschaft. Feldstein hat auch so ein richtig schönes Zitat gesagt, was ich gerne noch wiedergeben wollte. Sie meinte in einem Interview, I love that the friendship is the main character of our film. It's not even Molly or Amy, it's the space between them and the love between them that is the main character of the film. Und das würde ich auch auf jeden Fall so unterstreichen. Ja, also es geht eben um deren Freundschaft und um den letzten Tag der Highschool, weil die beiden die komplette Highschool-Zeit eigentlich damit verbracht haben, so brav und gute Schülerinnen zu sein, anstatt irgendwie Spaß zu haben und sich so mit ihren MitschülerInnen zu integrieren. Und genau, dann haben sie eben am letzten Tag so beschlossen, okay, wir müssen jetzt nochmal richtig auf die Kacke hauen und zeigen, dass wir auch Spaß haben können und nicht nur so langweilig sind, weil alle anderen haben es ja auch irgendwie geschafft, die Highschool mit beidem zu meistern, also gut zu sein und in gute Colleges zu kommen und aber trotzdem Spaß zu haben. Und dann beginnt so eine Odyssee über den Abend, wo sie von einer Feier zur anderen kommen und von einer komischen Situation in die nächste, um am Ende bei der Party zu landen, von der sie gehört hatten. Genau, und wie sich eben deren Freundschaft dabei noch so verändert und was für witzige Charaktere sie so auf dem Weg kennenlernen und so. Das ist dann in dem Verlauf des Abends noch. Ja, also ein sehr witziger für mich zumindest Highschool-Film. Also ich liebe halt Highschool-Filme generell so, weil es ist halt so voll nostalgisch für mich immer, beziehungsweise nicht unbedingt für meine eigene Highschool-Zeit, sondern einfach generell so für dieses so Friede, Freude, Eierkuchen, Spaß haben. Genau, deswegen habe ich diesen Film ausgesucht, weil, ja, ich den irgendwie echt sweet fand, auch vor allem deren Freundschaft und auch dieser Aspekt von wegen, dass eine queere Person mit einer Hetero-Person so komplett selbstverständlich einfach in so einer lockeren Freundschaft ist, ohne dass da jetzt irgendein kompliziertes Liebesdreieck entsteht oder irgendwas, sondern es ist halt wirklich einfach so wholesome und halt auch dieses damit klarkommt, dass man sich dann nach der Schule irgendwie trennt und genau. Was sagt ihr zu diesem Film?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Film 2019, durfte ich den damals in der Pressevorstellung schauen. Es war mein erster Pressevorstellungsfilm und es war so um 10 Uhr am Morgen und es war wirklich der perfekte Start in den Tag und ich lieb den Film auch total. Ich mag die Darstellenden richtig, richtig gerne. Ich mag richtig gern, was du auch gerade meintest, dass es einfach, dass es kein großes Coming-out gibt, dass es quasi alles als gegeben genommen wird, es wird nicht irgendwie problematisiert, weil da ist kein Problem und es gibt keine Jugendlichen, die sich über ihre Homosexualität oder so echauffieren oder so, also das fand ich richtig gut und ich fand auch Booksmart ist in dieser ganzen Coming-of-Age-Schiene auch irgendwie sehr, sehr erfrischend gewesen. Also es wird sehr oft immer mit Superbad verglichen, den ich tatsächlich überhaupt nicht mag, muss ich sagen. Und die Regisseurin meinte auch in dem Interview, dass sie es immer schade findet, dass quasi immer dann so ein männliches Pendant gesucht wird. Und ich finde, man sollte den gar nicht mit Superbad vergleichen, weil ich finde, der ist so stark in seiner eigenen Welt, dass es überhaupt keinen Vergleichspunkt braucht. Den Soundtrack fand ich mega gut. Nicht nur den Soundtrack, sondern auch den Score von Dan D. Ortimer. Den höre ich auch immer ziemlich oft. Also irgendwie hat er so eine ganz eingängige Melodie. Es ist gar nicht so prägnant, aber irgendwie liegt es doch so unterschwellig drunter und ich mag das ganz gerne. Ja, und es ist wirklich so ein Coming-of-Age-Film, der ist echt wholesome. Den guckt man gerne weg, sage ich mal. Und danach fühlt man sich einfach gut. Und es ist so, ach toll, ja. Also es ist nicht so schwer wie George Washington oder Reprise, sondern er ist wirklich wholesome.
Ja, ich wollte noch ganz kurz was zu dem Vergleich zu Superbad sagen. Und zwar wird das halt wirklich sehr oft auch in Interviews und so angesprochen. Und da hat Beanie Feldstein, die Molly spielt, auch was dazu gesagt. Und das Witzige dabei ist aber, dass sie nämlich die kleine Schwester ist von Jonah Hill.
Ach, witzig.
Das wusste ich auch gar nicht.
Ach, witzig.
Aber jetzt so, wenn man sich das mal so überlegt, sehen die sich auch echt ein bisschen ähnlich.
Ja, voll.
Ja, fand ich total witzig, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, obwohl ich die Schauspielerin eigentlich mag und auch kenne. Aber genau, da meinte sie halt so, ja, sie findet es einerseits voll die Ehre, weil das Superbad ja auch ein Kultklassiker ist, da immer so mit verglichen zu werden. Aber andererseits, was du auch schon angesprochen hattest, ist es halt irgendwo problematisch, immer zu sagen, okay, es ist einfach nur die weibliche Version von Superbad, ja, in Anführungsstrichen, weil es ist halt auch sein eigener Film.
Witzigerweise kam mir der Gedanke auch mit Superbad, also unabhängig von irgendwas, was ich gelesen habe, ich bin fast schon stolz darauf, dass mir das auch...
Wow.
Ich mag Superbad tatsächlich, ist jetzt aber auch schon wirklich Jahre her, dass ich den geguckt habe, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich überraschend für euch, aber... ich fand den Film einfach super kultig, also keine Ahnung, McLovin und es gibt super viele Szenen. Ich finde den Film einfach sehr lustig. Das ist etwas, was ich in diesem Film leider vorne und hinten nicht gesehen habe. Also humormäßig hat mich der Film leider nicht so abgeholt. Vielleicht ist das Zielpublikum irgendwie auch ein bisschen unter mir, ich als in die Jahre gekommener alter Mann.
Ja, ja. Nee, also ich glaube wirklich, der Film arbeitet viel mit so Gen-Z-Klischees und
ja,
so.
Ja.
Und da muss man sich schon auch ein bisschen drauf einlassen irgendwo. Und ich glaube, da ist Superbad halt einfach ein bisschen mehr in die Millennial-Richtung einzustufen. Ach, aber
ist
da
ist ja über 10, ich glaube 15 Jahre ist Superbad schon alt.
Krass.
Also,
ja. Ja, aber da kann ich nur sagen, also ich habe den auch erst vor kurzem das erste Mal gesehen. Und also die Witze dort sind, finde ich, viele sehr, sehr basierend eigentlich nur auf Sexismus und
schwierig.
Ja, problematisch eher. Also ich finde es jetzt auch nicht mehr so super witzig, aber halt, ich glaube, das liegt auch daran, dass viele von den Witzen einfach heutzutage nicht mehr okay wären.
Ja, vielleicht werden sie das ja irgendwann wieder. Ich hoffe darauf. Nein, Spaß. Nee, klar,
super so ein bad. Film würde
heute, so ein Film würde heute wahrscheinlich definitiv nicht mehr die Zahlen machen, die er damals gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was er für Zahlen gemacht hat, aber man kennt ihn bis heute. Das sagt schon genug darüber aus, dass der Film auf jeden Fall irgendwie bei vielen Leuten hängen geblieben ist. Ich glaube, für Jonah Hill war es so das Sprungbrett, aber es soll jetzt gar nicht um Superbad gehen. aber die Story ist einfach sehr ähnlich. Es geht um junge Menschen, die irgendwie versuchen, auf eine Party zu kommen und ewig lang daran scheitern. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht mehr, was bei Superbad die ewig lang aufgehalten hat. Aber ich muss jetzt innerlich schon lachen, wenn ich an manche Szenen zurückdenke. Tut mir leid. Bei Booksmart war es dann irgendwie immer etwas sehr, sehr fingiert. Also dann sind sie irgendwie, keine Ahnung, dann rufen sie immer irgendwelche Leute an, die zu nix Party die hieven sollen. Und dann kommen sie halt immer an irgendwelchen anderen Orten raus, die aber so absurd und aus der Luft gegriffen wirken, wie zum Beispiel diese Yacht, wo dann dieser Typ viel zu viel investiert hat und so und mit seiner Freundin. Aber das sind alles irgendwie so, also ich finde die Schwester Gigi wirkt halt auch wie so eine Pappkameradin irgendwie oder wie so eine, keine Ahnung, aber keine glaubwürdige Person einfach irgendwie. Also die konnte ich als Mensch einfach überhaupt nicht sehen. War gar kein Mensch eigentlich.
Verstehe ich, aber ich muss sagen, die Schauspielerin, ich habe jetzt auch ein paar Interviews mit der geschaut und so, die ist halt wirklich so, also die meinte auch so, ja, das ist so voll ihr Charakter, sie hat eigentlich voll sich selber gespielt, halt natürlich ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, die ist halt wirklich übelst aufgedreht und weird und die ist auch tatsächlich, ich glaube, die Tochter von Carrie Fisher, wenn ich mich nicht täusche.
Ah, krass.
Also man muss auch sagen, dieser Film ist auch ein sehr gutes Beispiel von der Hollywood-Vetternwirtschaft, weil es sind eigentlich fast alle haben irgendwelche Eltern oder so in der Filmindustrie. Und viele kennen sich auch echt untereinander oder kannten sich schon. Also zum Beispiel hier so Beanie Feldstein, Billy Lord, das ist die, die Gigi gespielt hat, Molly Gordon, Noah Galvin, der George gespielt hat, den Theatertypen. Die sind zum Beispiel alle in einer Freundesgruppe, auch mit Ben Platt, falls euch das was sagt, der zum Beispiel bei Pitch Perfect gespielt hat und auch ein ganz großer Broadway-Typ ist, den ich auch ganz gerne mag. Und die sind so eine Gruppe, die haben halt zusammen, waren zusammen auf der Highschool, haben zusammen Theater gespielt und haben halt auch alle Familien, die auch alle in Hollywood halt, wie gesagt, aktiv sind. Also fand ich irgendwie interessant, dass es da wirklich auch so die ganzen Connections immer untereinander gibt. Noah Galvin und Ben Platt zum Beispiel sind jetzt auch verlobt seit kurzem. Also es ist wirklich, es kennen sich irgendwie alle gegenseitig.
Ja, und was noch dazu kommt, ist natürlich Olivia Wildes damaliger Mann, Daniel Jason Sudeikis, hat ja den Rektor gespielt. Ich glaube, Rektor Brown.
Ah,
Jason Sudeikis, ja.
Da gab es dann im Folgefilm einen ziemlichen Eklat, was vor allem dann, das war so ein Thriller, der vor kurzem rauskam, auch von Olivia Wilde. Ich glaube, der Folgefilm, hast du da...
Don't Worry, Darling?
Ja, genau, genau. Und da gab es ja diesen Eklat, weil Olivia Wilde dann was mit Harry Styles angefangen hat und halt Rektor Brown und so, Jason Sudeikis, betrogen hat und großer Skandal. War sehr spaßig zu lesen, als ich dann ein bisschen zu Booksmart recherchiert hatte. Also wurde auf jeden Fall sehr viel begleitet, der neue Film. Aber abgesehen davon, ja, ich will keine Generalkritik machen an dem Film, aber ich habe dann so ein bisschen mal so ein paar Sachen durchgelesen und ich muss mich denen leider im Großen und Ganzen schon anschließen. Also ich bin vermutlich auch einfach zu sehr der melancholische Typ wie du, Philipp, so, und ich brauch's immer irgendwie etwas bedrückend und so. Und ja, dieser Film hat natürlich auch viel das, was ich so mit Coming of Age in Verbindung bringe. Also zwei Teenager, sie sind jetzt nicht unbedingt edgy, aber sie sind auf jeden Fall halt booksmart, wie der Film schon sagt. Und gleichzeitig, sie sind zwar irgendwie volle keine Außenseiter, also alle verbringen sie irgendwie immer nur mit Schule und Hausaufgaben in Verbindung und sie waren nie auf einer Party und haben sich nie mit irgendjemandem getroffen. Gleichzeitig sind sie aber ultra selbstbewusst und halten sich für die geilsten Stecher auf Erden so. Und ich finde das immer ein bisschen unglaubwürdig. Das war immer ein bisschen das, was mich, glaube ich, so an dem Coming-of-Age-Ding irgendwie so ein bisschen gestoßen hat. Also das ist irgendwie, vielleicht auch an diesem Hollywood-Ding einfach irgendwie. Du hast Außenseiter, die aber gleichzeitig irgendwie trotzdem super cool und witzig und charismatisch und schlagfertig sind irgendwie gegenüber ihren Mitmenschen in der Schule. Das war hier halt eben auch der Fall. So, die beiden werden eigentlich nicht unbedingt jetzt von allen eigentlich nicht gemocht, irgendwie dann aber doch. Ja, das Verhältnis konnte ich da auch nicht genau für mich klar machen. Das ist ja hier Die eine von den beiden, nicht Molly.
Amy.
Amy, genau, steht ja auf dieses eine andere Mädchen, die ihr aber irgendwie anscheinend auch zugetan ist. Aber also ja, aber irgendwie halten sie sich ja gleichzeitig doch irgendwie von allen möglichen Leuten fern. Ich konnte das nicht so ganz für mich klar machen. Sie waren keine völligen Außenseiter anscheinend. Ja, ich weiß nicht. Es war schon eine Hollywood-Produktion. Und
ja.
Damit habe ich...
Das reicht dir schon als Ausschlusskriterium. Also ja, das mit dem so Außenseiter aber nicht wirklich, das fand ich aber eigentlich auch echt schön, weil sonst finde ich das oft in Filmen so sehr getrennt. So von wegen, okay, das ist ein Außenseiter, die reden mit niemandem, aber so ist es halt, ja, sie sind schon in der Klasse integriert, aber sie haben halt einfach nicht so super viel mit den Leuten zu tun und sind halt eher auf sich gegenseitig bezogen und nicht so auf die anderen. Aber ja, ganz kurz, willst du vielleicht noch ein abschließendes Statement dazu sagen?
Abschließendes Statement, das jetzt so richtig in einen Satz zu packen, ist wahrscheinlich wieder schwierig, unüberraschenderweise. Ja, also ich konnte mich mit niemandem identifizieren, was den Film für mich natürlich schwierig gemacht hat. Es ist schon wahr, dass die beiden sehr charismatisch sind auf jeden Fall. Aber hier EPD-Film, sehr namhaftes Magazin, der hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der Film sehr viel zu nett und versöhnlich, um irgendwas Wahrhaftes über jugendliche Lebenserfahrung zu erzählen. Zitat, es gibt keine Häme, keine Klicken und keinen Rassismus in der bürgerlichen weißen Welt des Films. Nicht einmal Amys offene Homosexualität macht sie zu einer Zielscheibe und selbst ein heftiger, öffentlich ausgetragener Streit der Freundin mündet ohne große Umschweife in eine Versöhnung. Ja, diese ganze Happy-End-Konstellation, mit der habe ich ja auch mal meine Schwierigkeiten. Also es ist natürlich irgendwie das Schönste, wenn die Dinge gut ausgehen, aber so ist es leider in der Realität recht selten. Aber ich meine, das ist ja irgendwie auch ein bisschen Kino. Kino soll ja nicht unbedingt immer die Realität 1:1 irgendwie rüberbringen. Das ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Aber er war für mich zu sehr Hollywood, denke ich.
Hast du eine Reihenfolge von den Filmen, wie gut du welchen fandest sozusagen? So ein Ranking?
Ich glaube ziemlich genau, wie wir in diesem Film vorgegangen sind.
Ja.
Also, ja. Ja, ich müsste George Washington vielleicht nochmal gucken in Gänze am Stück. Das würde helfen. Aber ja, ich bin schon ein großer Joachim Trier-Fan und kann mich damit einfach am meisten identifizieren. Ist vielleicht ein bisschen unfair, aber für andere Filme, die auch genauso gut sind, aber halt vielleicht einfach nicht genau, wo ich mich nicht unbedingt zu 100% drin sehe. Aber genau, ja, also Reprise, George Washington, Booksmart, so würde ich wahrscheinlich vorgehen.
Alles klar. Dann sagen wir dir schon mal tschüss.
Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
Gerne wieder. Genau, und wir quatschen noch ein bisschen weiter.
Alles klärchen, dann schöne Sendung noch und ciao da draußen. Bis
tschüss.
Dann.
Tschüss, gute Fahrt.
Ciao, Philipp.
Tschüss, Philipp. What's this?
Genau, also dass die sich so versöhnen direkt und alles und dass es halt so ein bisschen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das finde ich aber wirklich auch ganz schön so, weil halt klar ist es klischee-mäßig, aber dadurch, dass dieser Streit eben nicht so krass noch nachgetragen wird und da jetzt nicht so ein Riesendrama draus gemacht wird, das ist für mich eigentlich eher realistischer, weil ich hatte mit meinen Freunden auch zur Schulzeit generell nie wirklich Streits. Und wenn, dann war das halt auch eher so ein Ding von wegen, okay, dann hat man jetzt mal eine Diskussion so und dann ist es aber auch wieder gut. Ja. Das ist natürlich bei jedem anders, aber ich fand es einfach schön zu sehen, okay, diese Freundschaft von den beiden ist wirklich so die zentrale Bindung in deren Leben und das ist so die Bezugsperson jeweils füreinander. Ja, das fand ich halt einfach schön.
Ja, also ich kann das auch unterschreiben. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass es da nicht so viele Reibungen so außerhalb dieser Freundschaft gibt und dass das nicht so Konsequenzen hat. Also klar, also wenn man jetzt irgendwie wirklich eine Coming-of-Age-Realität haben möchte, dann empfiehlt sich am ehesten Bo Burnhams Eighth Grade vielleicht, aber das muss es ja auch nicht immer sein und ich finde, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, Booksmart, in dem, wie es auftritt, wie es Charaktere verhandelt, wie die Freundschaft zwischen den beiden steht. Ich finde das super und klar, es ist ein bisschen utopisch, ne? Auch die Gigi, die dann immer mal kommt, also die hat so ein David Lynch-esken Charakter, finde ich, weil sie ist da, dann ist sie wieder weg, so, also du weißt nie, also er hat irgendwie so ein bisschen was Sprunghaftes und Surrealistisches, weil sie ja irgendwie an Orten ist, wo sie gar nicht hätte sein können, so. Das ist immer ganz witzig.
Wild.
Ja, auf jeden Fall. Und ich mag aber auch die ganzen anderen Charaktere, muss ich sagen. Also Jared zum Beispiel, der versucht mit Geld Freundschaften zu bekommen, dass der irgendwie nicht hinbekommt. Ich finde den super sympathisch und dann hast du ja auch so eine kleine Entwicklung bei ihm. Und also wirklich, ich finde die alle die ganzen Charaktere so herzerwärmend, auch diese Dinnerparty. Apropos die Dinnerparty, da möchte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die traveln ja die ganze Zeit rum, sind an diesem Schiff da bei dieser Party, gehen dann weiter und sind dann bei so einer Dinnerparty angelangt und bekommen dann Kekse und in den Keksen ist irgendwas drin und die verwandeln sich in Barbie-Puppen. Also du hast dann so eine Stop-Motion-Szene in diesem Film, was ich auch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das super cool, weil das ist aber eine komplett andere Ebene, da kommt dann einmal Stop-Motion rein und sie sind dann halt so dünne Barbie-Körper und das ist auch ganz witzig, wie sie mit den Körpern umgehen, so oh mein Gott, das können wir doch nicht machen, wir sind total dünn, das repräsentiert uns gar nicht wieder und dann schauen sie sich an, aber irgendwie ist das doch ganz geil, so fand ich irgendwie ganz, ganz witzig gemacht, diese Stop-Motion-Szene, das lockert das Ganze auf und die Regisseurin meinte auch, dass sie das unbedingt drin haben wollte, diese Szene irgendwie von Anfang an, was ich ganz spannend finde und das auch durchbekommen hat. Und ich finde, es zerstört überhaupt nicht den Fluss des Films und es passt perfekt rein. Ja.
Also genau die Szene und glaube ich auch die Tanzszene, wo die dann am Ende tatsächlich bei der finalen Party ankommen und dann Molly mit ihrem Crush, was so der typische hotte Highschool-Typ ist, auf den sie halt steht, so, da hat sie dann so eine imaginäre Musical-Tanzszene, wo die so einen interpretativen Tanz machen zusammen. Also das fand ich echt witzig. Ich muss sagen, mit der Stop-Motion-Szene, ich finde das auch cool gemacht, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe es nie so wirklich verstanden, warum das jetzt gerade kommt oder wieso das jetzt auch genau Barbies sind und so, was bestimmt auch bisschen der Sinn ist, dass man es nicht so ganz versteht, weil die verstehen es ja auch nicht, was gerade mit ihnen passiert unter diesem Einfluss von den Drogen.
Ja, und ich muss auch nochmal den Soundtrack halt hervorheben, also die Musikauswahl finde ich echt großartig. Also du hast, das kommt auf jeden Fall LCD Sound System vor, was ich ja großer Fan bin, also wo sie dann von der Party nach Hause läuft und dieses Oh Baby kommt, einer meiner absoluten Lieblingssongs und ich fand es richtig cool und ich weiß nicht, die Musik fetzt auf jeden Fall, weil es ist unentwegt in Bewegung, glaube ich, so rhythmisch auf jeden Fall und es geht irgendwie in seine Knochen und man kann gar nicht irgendwie still sitzen.
Ja, also zu dem Soundtrack, das fand ich auch voll interessant, Olivia Wilde hatte da auch erzählt, dass sie eben auch von vornherein gerne diese bekannten Lieder haben wollte, die sie halt selber auch voll gerne hört, aber eigentlich hätte sich der Film das Honorar überhaupt nicht leisten können, weil es schon ein ziemlich kleines Budget hatte. Und viele von den Artists haben das dann tatsächlich einfach denen gegeben, so weil die denen persönlich irgendwelche Briefe geschrieben hat oder so, wo sie meinte so, ja, wir wollen dieses Projekt machen und das ist voll das Herzensprojekt. So. Und dann haben die das auch wirklich zugelassen und das meinte sie, dass sie das auch total schätzt. Also ich habe mal ein bisschen reingehört noch mehr in den Soundtrack und ich fand die Lieder schon cool. Es ist halt nicht so hundertprozentig meine Musik, deswegen war es mir am Ende ein bisschen too much. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich mal wie so ein übelster Boss fühlen will. So macht man so die Kopfhörer rein. Als ich das gehört habe, bin ich so richtig so in den Bahnhof reingelaufen, bin so richtig stolziert. So, halt sich so richtig so aufpumpt irgendwie.
Ich muss tatsächlich zugeben, ich fand den Film jetzt ich habe den auch schon dreimal gesehen, aber beim nochmaligen Schauen gar nicht mehr, also ganz am Anfang, als ich den ersten Mal gesehen habe, fand ich den so großartig, ich war total gehypt, weil es auch noch sehr nah an meiner Schulzeit war, aber mittlerweile mit ein bisschen Abstand habe ich dann auch gesagt, ich finde ihn gut, ich mag ihn auch sehr, aber ich bin nicht mehr so krass gehypt, wie ich am Anfang war.
Ja.
Aber eine Szene, die ich noch hervorheben möchte, wo ich einfach lachen musste, war, wo sie mit dem Schulrektor dann plötzlich Taxi fahren, der irgendwie neben dem Schuldirektor da sein abends Taxi fährt. Molly und Amy unterhalten sich dann so, wie funktioniert das so, Sex mit Frauen? Ja, dann gucken wir uns mal ein Porno an. Und dann schauen die sich den Porno mit Kopfhörern an. Dann geht irgendwie der Akku leer. Und kommt dann so, wir können die Szene gerne einspielen. Ich glaube, das ist ganz gut.
So fucking funny. Are you about to sit here and judge me for dabbling in pornography? I thought you were a sex positive feminist.
Are you insane? Principal Brown is right there.
I have headphones.
He's 4 feet away from
us. I have headphones, madam.
All right, but once we get a sense of the mechanics, I am shutting it off real quick.
Of course. It's for educational purposes.
Educational purposes.
Plug in, your phone's gonna die.
Principal Brown? Oh,
Principal Brown is my dad. You can just call me Jordan.
No, thank you. Principal Brown?
Yes.
Do you have a phone charger?
No, I don't. Got like 13. Yeah, here. There you go. Catch. Oh, if you guys want to listen to your music, I can just plug it in up here.
No!
Oh, that's fucking hot.
Touch me.
Was that Cardi B?
Es ist einfach so platt, ne? Aber manchmal funktionieren einfach die einfachsten Witze, die einfach, ja. Weißt du, da sinkt mein Humor dann auch auf den Boden, aber das ist ja. Mir auch scheißegal, weil ich fand's einfach so witzig.
Ja, das ist halt auch das Ding so. Ich habe auch manchmal beim Schauen gemerkt, okay, der Humor ist doch ein bisschen kindisch manchmal. Aber irgendwie trotzdem, wenn man sich drauf einlässt und einfach mal nicht drüber nachdenkt, wie dumm das gerade ist, ist es halt einfach witzig.
Ja.
Aber was ich auch zugeben muss, also ich habe den Film jetzt vor so 2 Monaten oder so das letzte Mal geschaut gehabt und jetzt nochmal. Und vor 2 Monaten war ich auch komplett überzeugt nochmal, weil ich den, glaube ich, Jahre nicht gesehen hatte. Und ich war so, oh mein Gott, dieser Film ist so geil. So, ja, warum habe ich den vergessen? Und dann habe ich ihn jetzt wieder geschaut und war so, also ich mag ihn trotzdem noch mega gerne. Ja. Aber irgendwie, also ich würde auf jeden Fall den empfehlen, mit viel Abstand dazwischen zu gucken, dass man halt dann wieder sich drauf freuen kann, weil so war es so von wegen, ja, okay, die ganzen Witze habe ich jetzt noch so im Kopf.
Ja.
Haut mich jetzt nicht mehr so krass um, aber ja, ich liebe ihn trotzdem. Also, wenn man halt Bock auf einen witzigen, leichten Film hat, der aber trotzdem eine süße Message über Freundschaft hat und so und jetzt nicht nur aus Klischees besteht.
Ich finde, Filme müssen auch einfach mal herzerwärmend sein. Filme, die guckt man einfach weg, um sich zu unterhalten und nicht um die Probleme der Welt zu lösen, sondern da ist es wirklich ein Film, den guckt man sich an und dann ist man fertig und man fühlt sich einfach wohl und freut sich einfach, ja. Und ich finde, wir haben auch mit den Coming-of-Age-Filmen, die wir heute besprochen haben, auch ein sehr breites Spektrum abgefasst, ja. Von 2 Autoren, die sich in einer Krise befinden. Einer hat eine Psychose, dann George Washington, der sich von seinen Freunden abkapselt durch diesen Mordfall, der geschieht, oder eine melancholische Schwere zieht ein. Und hier ein Film, der nichts von den beiden hat, sondern einfach wirklich so pures Lebensgefühl und einfach nur schön ist.
Total, can recommend. Und wie gesagt, für mich ist halt auch das Hauptding einfach hier mit den ganzen queeren Charakteren. Das finde ich einfach super schön, wie selbstverständlich damit umgegangen wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Sarah, was würdest du sagen, rankingmäßig?
Also ich glaube, mein Ranking ist auch relativ offensichtlich schon gewesen in der Besprechung hier. Also ich würde halt Booksmart an den ersten Spot packen und dann wahrscheinlich Reprise und dann George Washington. Wie gesagt, ich verstehe, warum es ein schöner Film ist für manche, aber es hat bei mir einfach irgendwie nicht Klick gemacht.
Ja, das ist okay. Weil ich würde tatsächlich sagen, also ich finde es sehr schwierig, aber ich glaube, ich gehe auch mit meiner Wahl, die ich getroffen habe für das Coming-of-Age-Schema, und George Washington ist bei mir Platz 1. Danach muss ich tatsächlich sagen Reprise und danach erst Booksmart, obwohl die alle sehr dicht beieinander sind.
Ja, das, obwohl du Booksmart 4 Sterne gegeben hast trotzdem.
Aber Reprise habe ich auch 4 Sterne gegeben. Dem habe ich erst 3,5 gegeben, und ich finde, was Philipp gesagt hat, dass er sich mehr mit den Charakteren aus Reprise identifizieren kann, das fühle ich total. Weil ich tue es auch in gewisser Maßen so ein bisschen mehr als noch in Booksmart. Und deswegen geht mir der Film auch so ein bisschen näher als Booksmart. Und ich muss einfach sagen, dass Reprise mir auch von der Filmsprache ein bisschen besser gefällt. Und mit, was Philipp auch meinte, mit diesen, inspiriert von der Werbung, mit dem Vorblenden und Rückblenden und die Zeitsprünge. Und ich finde es irgendwie ganz, ganz cool gemacht. Und für mich geht der Film auch auf. Und Booksmart ist ja schon eine relativ einfache Dramaturgie. Ja. So ein Roadtrip halt durch die Nacht von Party zu Party mit verschiedenen Stationen. Es ist dramaturgisch auf jeden Fall recht einfach gehalten, aber vom Gefühl her natürlich sehr wholesome. Aber alle sehr dicht beieinander.
Ja, aber das finde ich echt interessant, weil bei Reprise so, ich fand die Charaktere trotzdem auch total interessant und fand es schön, sich mit denen auseinanderzusetzen. Aber ich konnte mich tatsächlich überhaupt nicht mit denen identifizieren.
Na, krass.
Also für mich war das wirklich so eine komplett andere Welt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weil ich da innerlich so eine kleine Abneigung habe gegen dieses Snobbische, so von wegen so, ja, ich habe den tollen Musikgeschmack, so, und ich bin so die krasse Person und alle anderen sind mir zu Mainstream. Da gibt es natürlich auch einige Kandidaten, die ich da im echten Leben kenne.
Ja, voll.
Ja, deswegen, da ist, bin ich immer so ein bisschen so, ja, ich verstehe es, aber ich fühle mich da halt nicht so reinversetzt, weil viele von denen eben sehr viel darauf gehalten haben, okay, was ist jetzt so das Coole, was ist so die richtige Stimme des Autoren, wann kann man so, also so originale Kunst machen, den Part verstehe ich schon, weil ich schreibe auch selber Lieder und ich bin auch immer sehr, also mir ist es immer sehr bewusst, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht originell ist alles, aber irgendwie, ja, fand ich das ein bisschen zu so prätentiös, ist das ein Wort?
Ja, ich verstehe das voll.
Genau, und dann bei Booksmart war halt einfach das Ding, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wirklich so oberflächlich, dass es halt einfach eine weibliche Freundschaft ist und ich mich halt damit mehr auseinandergesetzt habe in meinem Leben und mich damit halt auch mehr wiederfinde.
Ja.
Ja, und halt diese komplett bedingungslose Unterstützung gegenseitig ist halt das, was mir bei Booksmart so krass im Kopf bleibt. Wirklich dieses so, okay, man bestätigt sich einfach gegenseitig, man ist gegenseitig, gibt sich so viel Kraft. Und das war ja genau der Problempunkt bei Reprise, wo halt diese Connection zwischen den Freunden nicht so ganz geklappt hat.
Ja, ich musste gerade an dieser Filmtitel, ne? Never, Sometimes, Always.
Ah, Never, Rarely, Sometimes, Always.
Von Eliza Hittman denken, wo du auch diese... Das ist natürlich ein ganz anderes Setting, aber da hast du auch diese bedingungslose Freundschaft, die tatsächlich noch mal viel krasser ohne Worte auch funktioniert. Daran musste ich gerade so denken. Aber ja, was ist denn Film schauen ohne Subjektivität? Also wenn man den Film ganz objektiv betrachtet, ist es auch irgendwie langweilig, finde ich. Man muss natürlich mit dem Film auch was anfangen können. Und wenn der Film auch einem persönlich nahe geht, dann hat er irgendwie eine ganz andere Tragweite, als wenn er quasi nur schön ist und ich eigentlich damit gar nichts anfangen kann. Deswegen voll legitim, ja.
Okay, genau. Und mit diesen Worten würde ich die heutige Folge mal beenden. Danke, Philipp, dass du wieder dabei warst. Ich habe mich wie immer gefreut. Ja, auch schön, dass der andere Philipp mal vorbeigeschaut hat.
Ja,
dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Danke, dass ihr soweit zugehört habt.
Bleibt gespannt und bis dahin fleißig weiter Filme schauen. Und unseren Podcast immer fleißig hören. Und wir sehen uns dann schon sehr bald. Seid gespannt.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.